Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es war eine kleine Sensation, die niederländische Archäologen im März 1960 aus den Gebäudetrümmern in einer Stadt in Jordanien bargen. 7 Jahre dauerte es, die rund 150 Bruchstücke an Wandputz zusammenzupuzzeln und das Ergebnis zu veröffentlichen. Siehe, die Götter kamen des Nachts zu ihm. Da stand Biliam am Morgen auf. Er weinte bitterlich. So heißt es unter anderem in der Inschrift aus dem frühen 1. Jahrtausend vor Christus. Ja, Biliam, das ist uns wahrscheinlich den allermeisten ein bekannter Name. Es gibt noch eine weitere Quelle, die von ihm spricht, und zwar die Bibel. Und ich glaube, die meisten von uns verbinden ihn mit einer vielleicht eher amüsanten Geschichte und haben den sprechenden Esel im Hinterkopf. Aber Biliam war unterwegs auf seinem Esel, aber wo wollte er eigentlich hin? Und wo kam er her? Und wie kam es dazu, dass der Esel mit ihm gesprochen hat? Das wollen wir heute etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und in 4. Mose 22 wird uns Biliam vorgestellt und davon berichtet, wie er sich auf eine Reise begibt. Und wir wollen heute mit Biliam zusammen diese kleine Reise machen und ein bisschen beobachten, was da eigentlich passiert ist. Und wir werden heute viel Textarbeit machen. Damit ihr besser folgen könnt, werde ich die einzelnen Verse vorne anprojizieren. Und wir starten mit dem ersten Vers in 4. Mose 22. Danach zogen sie ins Jordantal hinab und lagerten in der moabitischen Steppe gegenüber von Jericho. Sie, das ist das Volk Israel. Und ganz kurz, damit wir wissen, wo wir uns hier befinden, geschichtlich oder im Kontext. Das Volk Israel hat jetzt 40 Jahre eine lange, lange Wüstenwanderung hinter sich, ist von Ägypten ausgezogen, durch die Wüste geirrt mit vielen Höhen und Tiefen und schlussendlich tatsächlich jetzt bis nach Kanaan vorgedrungen. Und damit wir das so ein bisschen hier auch uns noch ein bisschen besser vorstellen können, habe ich hier uns eine Karte mitgebracht von dem damaligen Kanaan. Wir sehen hier das Tote Meer und den Jordan. Auf der linken Seite des Jordans das verheißene Land Kanaan, wo die Israeliten hin wollten. Und dann lagern die Israeliten jetzt hier vor dem Fluss Jordan gegenüber der Stadt Jericho, ihr erstes Ziel in Kanaan. Und im Süden sehen wir Moab, den Stamm Moab oder das Volk. Und die Israeliten sind da drumherum gewandert und lagern sich dort jetzt an dieser nördlichen Grenze. Sie haben zuletzt das Ereignis gehabt mit den Schlangen, die große Schlangenplage, wo viele von den Israeliten gestorben sind. Sie dann gerettet wurden durch diese erhöhte Schlange, die Mose da aufgerichtet hat. Und jetzt heißt es hier, sie lagern. Die Wolken- und Feuersäule macht eine Pause, also macht das Volk Israel das auch. Sie sammeln Kraft, sie sind erschöpft, 40 Jahre Wanderung liegt hinter ihnen, sie stehen vor den Toren Jerichos, sie bereiten sich vor auf den Einmarsch, wann auch immer Gott sein Okay dazu gibt. Vers 2 bis 4 lesen wir: Die Moabiter und ihr König Balak, der Sohn von Zippor, hörten, wie die Israeliten die Amoriter vernichtet hatten. Da packte sie die Angst vor dem gewaltigen Herr der Israeliten. Sie berieten sich mit den führenden Männern von Midian und sagten zu ihnen: Bald werden diese Horden auch unsere Ländereien abfressen, wie das Vieh die Weiden abgrast. Also die Bibel macht jetzt hier einen Schwenk, einen Bildwechsel weg vom Volk Israel hin zu den Moabitern. Wie wir gesehen haben, die ja nebenan sind und die haben große Angst. Speziell geht der Fokus jetzt hier auf den König der Moabiter. Er wird uns als Balak vorgestellt und der hat Angst. Der hat Angst zum einen davor, weil er sieht dieses große Volk, das da kommt und sich jetzt vor unseren Grenzen lagert. Das sind so viele, die werden erstmal unsere ganzen Lebensmittelvorräte auffressen, wie er sagt, wie das Vieh, uns wird nichts bleiben. Und die zweite Angst, die er hat vor allem, ist, vor der militärischen Überlegenheit. Eigentlich komisch, denn die Israeliten waren ja nur ein Nomadenvolk, das durch die Wüste wandert, 40 Jahre schon, und was haben die schon? Aber kurz vorher haben die Israeliten die Amoriter, ein anderes Volk, hinweggefegt, würde man einfach sagen. Ja, sie haben sie ganz einfach besiegt, wobei die Amoriter das stärkere Volk eigentlich waren und vor kurzem den Moabitern Länder abgenommen haben, sie besiegt haben. Und das hat ja alles, das wurde ja alles dort so mitverfolgt von den Völkern. Und der Balak sagt, also wenn die uns auch angreifen, wir haben keine Chance. Eigentlich ist seine Angst völlig unberechtigt. Hätte er eine Gesandtschaft geschickt zu den Israeliten, zu Mose, und vielleicht mal angeklopft und gefragt, was habt ihr vor? Können wir uns vielleicht irgendwie einigen oder so? Dann würde oder könnte Mose ihn beruhigen und ihm sagen, du brauchst gar keine Angst zu haben. Wir sind bald weg von hier, erstens. Und zweitens, wir haben überhaupt gar kein Interesse, euch in irgendeiner Weise anzugreifen oder euch das Land abzunehmen, denn ihr seid Moabiter, ihr seid die Nachkommen Lots. Und Gott hat uns gesagt, dass wir euch und die Ammoniter nicht anfassen sollen. Wir sollen euch nicht anpacken, wir sollen euch nichts tun, denn ihr seid Nachkommen von Lot und Lot war der Neffe Abrahams und Abraham war ein Liebling Gottes, war ein Freund Gottes. So, die Moabiter hätten gar nichts zu fürchten gehabt. Aber das wusste Balak nicht und so fürchtet er sich und er überlegt sich etwas. Wenn wir schon nicht militärisch standhalten können, dann überlegt er sich was anderes. Vers 5 bis 6. Balak sandte Boten nach Petor, einer Stadt am Euphrat, in seinem Heimatland. Von dort sollten sie Bileam, den Sohn von Beor, zur Hilfe holen. Balak ließ ihm ausrichten, ein Volk ist aus Ägypten gekommen und hat sich in unserer Gegend breit gemacht. Sein Herr steht an unserer Grenze und bedroht uns. Wir sind ihm völlig unterlegen. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Komm doch und verfluche dieses Volk, denn wir wissen, wenn du jemanden segnest, dann gelingt ihm alles. Und wenn du jemanden verfluchst, dann ist er verloren. Mit deiner Hilfe können wir sie vielleicht besiegen und aus dem Land vertreiben. Ja, jetzt wird uns Bileam vorgestellt. Das erste Mal. Interessant ist, dass dieser Bileam offenbar gar nicht aus dem Volk Israel ist. Ganz im Gegenteil, er ist sehr weit weg von den Israeliten. Luftlinie sind es ca. 800 Kilometer weiter nördlich. Der Bileam wohnt dort, hier steht am Euphrat, einer Stadt Petor im heutigen Syrien. Und dennoch ist dieser Bileam offenbar mit Gott verbunden. Er kennt Gott und er nennt ihn auch seinen Herrn, wie wir später noch sehen werden. Also ein Kind Gottes weit ab im Nirgendwo. Und so ganz unüblich ist das nicht. In der Bibel gibt es mehrere Personen, die eine intakte Beziehung mit Gott hatten, auch wenn sie nicht aus dem Volk Israel waren. Zum Beispiel möchte ich nur nennen Melchisedek, der Priester, von dem es kein Ende und kein Anfang gibt und man nicht viel weiß, aber er war da. Und ja, nur ein Beispiel. Und so Bileam eben auch. Und interessant ist auch, dass Bileam offenbar einen Ruf hatte, der ja über 800 Kilometer weit sich erstreckt hat und man von ihm wusste und kannte. Wir müssen uns vorstellen, das war damals anders als heute, wo durch Social Media und Apps wie TikTok, Instagram oder so jeder Hans und Franz im Grunde weltweite Berühmtheit erlangen kann durch irgendeinen Blödsinn, den er macht. Das war früher etwas anders, da ging alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. So, wir müssen festhalten und glauben, wenn Bileam, sein Wort wird schon Gewicht gehabt haben. Denn sonst würde, also er wird kein Scharlatan gewesen sein oder irgendein, also wenn er was gesagt hat, dann hatte das schon irgendwie Gewicht. Und das sagt ja Balak auch hier, wir wissen, wen du segnest, dem gelingt alles und so weiter. So, und also wird eine Gesandtschaft zu Bileam geschickt. Und dann lesen wir weiter in Vers 7. Die führenden Männer der Moabiter und Midianiter zogen also zu Bileam. Und sie brachten seinen Lohn gleich mit. Als sie ihm Balaks Botschaft ausgerichtet hatten, antwortete Bileam: Bleibt heute Nacht hier, morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Da blieben die Fürsten aus Moab bis zum nächsten Tag in Petor. Ja, es kommen Minister oder sagen wir Politiker von zwei Völkern, nämlich von den Moabitern und den Midianitern. Die haben ein Bündnis geschlossen, ne, gemeinsam gegen Israel. So, und jetzt werden diese hochrangigen Politiker zu Bileam geschickt. 800 Kilometer Luftlinie. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Ich habe darüber so nachgedacht, was bedeutet das, wenn zu einem einfachen Mann aus der Mittelschicht, so nehme ich jetzt einfach mal an, Bileam wird jetzt nicht besonders reich und besonders irgendwie, weiß ich nicht, besonders gewesen sein. Ich denke mal, er wird eher aus der Mittelschicht oder vielleicht sogar aus ärmlichen Verhältnissen gewesen sein. Ne? Er wird ja, ist ja auch später auch auf seiner Eselin geritten und nicht auf einem hohen Ross. So, und da kommen jetzt aber Politiker mit hohem Rang von weit her mit einer Botschaft des Königs. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn zu mir Politiker, hohe angesehene Politiker von weit her kommen, 800 Kilometer entfernt, sagen wir mal aus Österreich und der Schweiz, und die kommen zusammen zu uns nach Hause und ich bin da vielleicht gerade im Garten beschäftigt oder so und dann fährt da eine Limousine vor, getönte Scheiben, dann steigen da Männer in Anzügen aus. Und bei uns ist das so, wir wohnen in einer Sackgasse, wenn da so ein Auto reinfährt, dann ist erstmal kein Rein und kein Raus, da wird der Weg versperrt. Dann kommen die Nachbarn, die gucken schon, die Kinder kommen angelaufen, was ist da los? Die kommen an die Tür, die sehen alle fein aus, picobello, die haben einen Lohn dabei, steht hier. Da ist viel Glanz und Glamour dabei. Und so wurde Bileam jetzt hier überrascht. Und wenn die sagen, komm mit, der Präsident oder der Kanzler, wie wir heute sagen würden, der will dich sprechen, der will dich sehen, der hat für dich einen Auftrag, der braucht dich. Mich, von 800 Kilometer weit kommt der her, von da ganz unten, da war ich noch nie, ich hab da mal was gehört, da gibt es noch ein Land und von da kommt ihr her und ihr braucht genau mich und ist doch gar nicht schwer, du sollst einfach nur kommen und du sollst da einen Fluch aussprechen über ein Volk, sprich ein paar Worte, mach das, was du kannst und dann ist gut, du wirst reich belohnt. Es wäre doch eigentlich ein einfaches Ding, jetzt einfach mal einzusteigen und mitzufahren, oder? Ich meine, sowieso, das ist ja so eine Aufmerksamkeit. Alle gucken schon, die Straße ist zu, die Leute stehen und warten. Was gibt es da zu überlegen? Und Bileam, was sagt Bileam hier? Bleibt heute Nacht hier, morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Und Bileam denkt sich, bevor ich mich auf diese Reise begebe, und werde ich Gott fragen. Ich werde Gott fragen und morgen sage ich euch Bescheid. Und er gibt denen hier erstmal noch keine Abfuhr, aber er lässt sie erstmal warten. Und das macht er gut. Ich glaube, da ist er uns ein gutes Vorbild. Bevor er sich auf einen Weg begibt, nimmt er sich Zeit. Und zwar sagt er nicht, ich komme gleich in 20 Minuten, trink mal einen Kaffee und dann weiß ich Bescheid, ob ich mitkomme oder nicht. Sondern er sagt, ich gebe euch morgen Bescheid. Er nimmt sich also die Nacht über Zeit. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann brauchen wir Ruhe. Und die kriegen wir nirgendwo so gut wie in der Nacht, wenn die Kinder schlafen, wenn die Nachbarn Ruhe geben und wenn wir abschalten können. Und man sagt ja auch, wenn du die Sterne sehen willst, dann geh aus der Stadt raus, wo es so hell ist, ins Dunkle. Und ich glaube, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann müssen wir dahin gehen, wo es still ist. Und das macht Bileam gut und das zeigt, er hat eine intakte Beziehung mit Gott. Das stimmt alles. Und in Psalm 32, Vers 8, da lesen wir, da sagt Gott, du sprichst zu mir, ich will dich, oder der Psalmist sagt, du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Und daran hält sich auch Bileam und das macht er gut. Vers 9. In der Nacht erschien Gott Biliam und fragte: Was sind das für Männer bei dir? Biliam erwiderte: Sie kommen vom moabitischen König Balak, dem Sohn von Zippor. Ein Volk aus Ägypten ist bei ihnen eingefallen und hat das ganze Land besetzt. Nun soll ich hingehen und diese Leute verfluchen. Balak hofft, dass er sie dann besiegen und vertreiben kann. Ja, hier wird uns ein Zwiegespräch gezeigt zwischen Gott und Biliam. Ja, Gott kommt zu ihm, und interessant ist ja, dass Gott ihn jetzt fragt: Biliam, sag mal, was sind das für Männer, die da sind bei dir? Ist doch komisch, oder, dass Gott diese Frage stellt. Ich meine, der weiß es doch. Aber ich glaube, Gott möchte, dass Biliam das Ganze nochmal durchgeht und das Problem beim Namen nennt. Ja, was sind das eigentlich für Männer, die zu mir gekommen sind? Was wollen die? Und wohin, was ist das Ziel? Wohin geht's? Und ich glaube, dass wir, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, auch genau so Gott einfach sagen sollten, was das Problem ist. Es beim Namen nennen und uns einfach nochmal alles durchgehen sollten. Woher sind diese Männer, die bei mir sind? Woher kommt dieses Problem, das da ist? Diese Entscheidung? Was drängt mich zu dieser Entscheidung? Was steckt eigentlich dahinter? Und da sollte Biliam eigentlich klar werden, dass er als Kind Gottes nicht im Auftrag der Gottlosen fluchen oder segnen sollte. Und interessant ist ja auch, dass Biliam hier durch diese moabitischen Fürsten erfährt, dass es dort ein Volk gibt, weit weg, das von dem gleichen lebendigen Gott, dem er auch dient, geführt wird, und dass sie auch diesem Gott dienen. Und eigentlich wäre es doch jetzt nur logisch, dass er sagen würde: Wow, da muss ich hin, die muss ich kennenlernen. Das sind ja meine Leute. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, dass Biliam wahrscheinlich ein Exot gewesen sein muss in seiner Umgebung, in einer durchaus heidnischen Umgebung, wo er aber den lebendigen Gott gefunden hat, als seinen Gott gefunden hat und dort so ein, ja, als kleines Licht alleine für sich war. Und trotzdem drängt es ihn offenbar nicht so, seine Glaubensgeschwister irgendwie kennenzulernen. Und wir erfahren auch später, warum. Und das ist auch ein bisschen das kleine Problem, das Biliam sich aufgehalst hat. Er hat den moabitischen Fürsten, die jetzt zu ihm gekommen sind, natürlich sehr gastfreundlich angeboten, bei ihm zu bleiben über Nacht. Und ich glaube, das war vielleicht ein kleiner Fehler, den er begangen hat. Wenn wir nämlich objektiv nach einer Entscheidung oder ja, eine Entscheidung suchen und fällen wollen, dann müssen wir das Problem draußen lassen. Und wir können uns vorstellen, wenn die bei ihm übernachten, mit diesem Sack voll Geld, der konnte das förmlich riechen. Und wir erfahren auch später, dass Biliam in seinem Herzen eine kleine Falte hatte. Der hatte den kleinen, ja, der hatte den Hang, der hatte den, der hatte das kleine Problem, dass er in dem Geld verfallen war, dem Reichtum und der Ehre, die ihm hier geboten wurde. Und die hat er nicht richtig ausgeschlossen. Aber Gott sagt zu ihm, als Biliam ihm das alles jetzt berichtet: Geh nicht mit und verfluche dieses Volk auch nicht, denn ich habe es gesegnet. Ja, manche Dinge sagt Gott ganz klar, auch heute noch. Manche Dinge sind einfach klar. Und hier gibt Gott ihm sein erstes Halt, sein erstes Stopp, stellt das Stoppschild auf und sagt: Biliam, geh nicht. Geh diesen Weg nicht, der ist falsch und dieses Vorhaben ist auch falsch. Und Biliam versteht das auch. Am Morgen stand Biliam auf und sagte zu den Abgesandten Balaks: Ihr müsst allein in euer Land zurückkehren. Der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. Er trifft hier die richtige Entscheidung und er gibt diesen Politikern, diesen hohen angesehenen Politikern, einen Korb. Und er sagt Nein. Und dieses Nein ist wichtig. Und wir lesen in der Bibel von einigen Männern und Frauen Gottes, die dieses Nein gesetzt haben an der richtigen Stelle, wie zum Beispiel Josef zu Potiphas Frau, Daniels Freunde zu dem König, als sie die Statue anbeten sollten, Jesus, als er von dem Teufel versucht wurde. Elisa, der den Lohn Naamans nicht annahm, um Gott die Ehre zu geben. Dieses Nein ist wichtig und das hat Biliam hier auch gesetzt. Und das hat er gut gemacht. An der Formulierung allerdings erkennt man doch so ein bisschen, dass es eigentlich nur so ein halbherziges Nein war. Und dass er doch ein bisschen traurig darüber ist und Gott so ein bisschen als Spielverderber darstellt, der ihm hier etwas, ja, eine scheinbar gute Gelegenheit verdirbt. Die Elberfelder Übersetzung lautet nämlich hier: Gott hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Also Gott ist der böse Papa, der sagt, nein, du darfst nicht. Das ist blöd. Ja, und vielleicht werden wir auch manchmal im Leben dazu versucht, obwohl wir genau wissen, dass Gott sein Nein gesetzt hat und dass es nicht okay ist, und wir überlegen und wollen eigentlich doch diesen Weg gehen. Vielleicht winkt ein lukratives Geschäft, viel Geld, das uns durch die Lappen gehen könnte, viel Spaß oder andere Sachen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vers 14 bis 17. So brachen die führenden Männer der Moabiter ohne ihn auf und trafen unverrichteter Dinge wieder bei Balak ein. Sie erklärten ihm, Biliam weigert sich mitzukommen. Da sandte Balak wieder Boten nach Petor, diesmal noch mehr und noch bedeutendere Männer. Sie reisten zu Biliam und sagten zu ihm, Balak, der Sohn von Zippor, bittet dich, lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich werde dich reich belohnen und alles tun, was du willst. Komm doch und verfluche dieses Volk für mich. So ist der Feind. Der schickt erstmal Abgesandte, um die Schwachheiten oder die Schwachstellen auszukundschaften und greift dann genau da an. Was macht Balak? Er schickt jetzt noch, hier steht noch mehr und noch größere Fürsten. Also wir würden jetzt sagen, jetzt kommen die Außenminister. Und jetzt kommen nicht nur die schwarzen Limousinen, jetzt kommen die SUVs, getönte Scheiben, kleine Fähnchen, eine große Gesandtschaft. Da kommt viel Prunk und Glanz und die machen die ganze Straße dicht. Da kommt keiner mehr rein und raus. Und die stehen im ganzen Hof verteilt. Und da stehen Bodyguards und wichtige Leute. Und die kommen und sagen, der König schickt uns nochmal. Und er sagt, komm doch, ich will dich reich belohnen. Ich will alles tun, was du sagst. Das ist seine Wortwahl hier. Der kleine Prophet soll dem König, dem großen König dort sagen, was auch immer er will. Und er wird alles tun. Also da winkt so viel Ehre, so viel Lohn, so viel Reichtum, das wäre für seine Karriere ein Quantensprung. Was sagt Biliam? Biliam erwidert, selbst wenn Balak mir seinen Palast voll Gold und Silber gibt, kann ich nichts tun, was der Herr, mein Gott, mir verbietet. Ganz gleich, wie wichtig oder unwichtig es ist. Also Biliam weiß, er kennt Gott. Der hat einmal Nein gesagt und es bleibt bei dem Nein. Und er holt dieses Stoppschild, das Gott ihm gegeben hat, wieder raus und hält es sich selber vor und sagt, auch wenn ich wollte, ich kann einfach nicht. Doch bleibt auch heute Nacht hier, ich will sehen, ob der Herr noch einmal zu mir spricht. Ja, Biliam macht jetzt hier einen entscheidenden Fehler. Er weiß, er kennt Gottes Antwort. Und er wird auch später nochmal sagen, im nächsten Kapitel, wenn er den Segen über Israel spricht, bei Gott gibt es keinen Wechsel. Wenn Gott einmal Ja sagt, dann bleibt es dabei, oder Nein, dann bleibt es dabei. Und obwohl er das alles weiß und kennt, sagt er, ich werde noch einmal gucken, ob Gott zu mir spricht. Vielleicht sagt er mir doch was anderes, weil ich würde schon gern mitkommen. Und außerdem fängt er an, darüber nachzudenken und zu grübeln. Was hat Gott mir damals gesagt in der Nacht? Hat er wirklich gesagt, ich soll das Volk nicht verfluchen, aber hat er auch gesagt, ich soll nicht mitgehen? Und er denkt drüber nach und grübelt. Und sollte Gott wirklich gesagt haben? Und diesen Ausspruch kennen wir, ne? Der ist schon ganz alt, den hat auch schon die Schlange damals im Garten Eden gebraucht. Sollte Gott gesagt haben? Und dann wird ein kleines Detail verdreht, und auf einmal steht über allem wieder ein Fragezeichen. Wilhelm Busch schreibt in seinem Buch, so sind wir nun. Wenn uns ein Gebot Gottes in irgendeiner Sache im Weg steht, zu der unser Herz Lust hat, Dann drehen und wenden wir es so lange, bis wir endlich herausbekommen, es könnte doch vielleicht Gottes Wohlgefallen auf dieser Sache ruhen. Und das macht Biliam hier. Und jetzt kommt Vers 20. In der Nacht erschien Gott Biliam wieder und forderte ihn auf, geh mit den Männern, die dich holen wollen, aber tu nur das, was ich dir sage. Zugegeben, das ist ein schwieriger Vers hier. Warum, wenn Gott so klar war, warum sagt er denn jetzt auf einmal geh? Erst sagt er geh nicht und jetzt geh doch. Was ist da los? Ich glaube, Gott erkennt Biliams Ungehorsam an. Er sieht sein Herz und er sieht, dass er eigentlich in seinem Herzen den Entschluss gefasst hat. Und Gott verlangt von uns Gehorsam, aber er zwingt uns seinen Gehorsam nicht auf. Und er lässt uns gehen. Er hat uns geschaffen mit einem freien Willen und wir können gehen und machen, was wir wollen. Und er lässt uns. In Römer 1, Vers 28, da lesen wir so sinngemäß von den Menschen, die eigentlich Gottes Gebote kennen und sich aber nicht dran halten wollen. Und irgendwann, weil sie permanent doch ihren eigenen Wünschen und Lüsten nachgehen, heißt es, Gott hat sie dahingegeben. Und dieses Dahingegeben, das ist ein gefährlicher Zustand. Und in den begibt sich Biliam auch. Gott lässt ihn. Er lässt ihn gehen. Er lässt ihm seinen Willen. Und dass es eigentlich nicht wirklich Gottes Willen entsprach, das sehen wir jetzt im nächsten Vers, denn da steht, am Morgen stand Biliam auf, er hat ja sein Okay bekommen, sattelte seine Eselin, zog mit den moabitischen Fürsten los. Zwei Diener begleiteten ihn. Gott aber war zornig, dass Biliam mitging, und der Engel des Herrn stellte sich ihm in den Weg, um ihn aufzuhalten. Ja, Biliam zieht mit den Moabitern, so heißt es, und das ist ein Bild darauf, dass er auf dem falschen Weg ist, ganz klar, weil er zieht mit den Feinden Israels zusammen los. Er ist mit ihnen auf einem Weg und eines Sinnes. Er geht los, um ihren Auftrag auszuführen. Und in 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und genau das macht Biliam hier. Ne? Der ist eines Sinnes, der geht los, um mit ihnen zusammen gemeinsame Sache gegen Gottes auserwähltes Volk zu tun. Und Gottes Zorn entbrennt hier. Und das ist aber eigentlich gut, denn das zeigt, dass Biliam ihm wichtig ist. Er lässt ihn, er hat ihn dahingegeben, er lässt ihn seinen Weg gehen. Aber dass sein Zorn entbrennt, das ist gut, das zeigt ihm, dass er ihn liebt und dass etwas an ihm liegt. Und außerdem hat Gott ja noch sein Volk im Fokus und er muss ja sein Volk beschützen. Und deswegen entbrennt sein Zorn, denn da ist jemand, der macht sich auf den Weg, um seinem Volk zu schaden. Und interessant finde ich auch, wie wir hier lesen, in dem Augenblick, in dem Gottes Zorn entbrennt, rückt ein Engel des Herrn aus, um sich Biliam in den Weg zu stellen, um ihn abzuhalten von seinem falschen Weg und um das Volk zu beschützen. Und eigentlich müsste ja Biliam den geballten Zorn des gerechten Gottes abbekommen und eigentlich müssten wir alle den geballten Zorn Gottes abbekommen. Aber Jesus hat sich in den Weg gestellt und diesen Zorn abgefangen. Er hat sich genau dazwischen gestellt. In dem Augenblick, als Gottes Zorn entbrannt ist und sich entladen sollte, hat Jesus sich dahingestellt als Blitzableiter und das alles abgefangen. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, den wir jetzt eben im Schriftwort schon gehört haben. Ich will das jetzt nicht nochmal alles vorlesen. Biliam ist auf seiner Eselin unterwegs und der Engel stellt sich mit dem bloßen Schwert ihm dreimal in den Weg. Der Weg wird immer schmaler, die Eselin weicht erstmal noch aus aufs Feld, dann drängt sie sich so dazwischen, verletzt Biliam auch und zum Schluss geht es einfach nicht mehr, sie kommt nicht mehr durch, die Stelle ist zu eng und sie fällt nieder und Biliam haut seine Eselin jedes Mal mit dem Stock. Dreimal schlägt er sie, schimpft auf sie, ist wütend und das zeigt eigentlich, dass Biliam, der als Prophet gilt, so steht es ja im Neuen Testament, sein Feingefühl komplett verloren hat. Was ist hier eigentlich los? Er versteht nicht, dass Gott ihn ja dreimal hier abhalten will von seinem falschen Weg. Und mit aller Gewalt will er diesen Weg gehen. Mit aller Gewalt will er sein Ziel erreichen. Er hat den Lohn gerochen, er hat das Geld gerochen, er hat den Reichtum gerochen. Und er will das erreichen. Und er ist so geblendet, dass er die himmlische Gestalt nicht sehen kann. Und ich bin eigentlich auch eher so ein Verfechter der Lebenseinstellung, was du beginnst, das bring auch zu Ende. Aber ich glaube, diese Geschichte hier zeigt uns, dass wir auch hin und wieder uns die Frage stellen sollten, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Und ist das der richtige Weg? Ist das das Richtige, was ich tue? Oder sollte ich das Ganze doch nochmal überdenken? Sehe ich vielleicht nicht, dass Gott zu mir sprechen will, dass er sich in den Weg stellt, dass er mich abbringen will von dem Weg. Und Bileam schlägt seine Eselin, schlägt zu und Gott zeigt sich hier als viel geduldiger als der Mensch. So sind wir Menschen. Ne? Wir haben ja am Mittwoch davon gehört, Geduld, das ist eine wichtige Sache, die uns allen fehlt. Und wir hauen drauf und wir sind unzufrieden. Und der Engel des Herrn steht da mit dem Schwert, um zu töten. Er ist ausgegangen, also der Engel des Herrn wacht über das Volk Israel, nicht nur in Form der Feuersäule und der Wolkensäule, wie so das alles sehen können, sondern auch im Hintergrund. Das Volk Israel, das lagert da, heißt es. Ja, die ruhen aus, die sammeln Kräfte. Und die wissen überhaupt nichts davon, dass ihnen hier Gefahr droht. Im Hintergrund, hinter den Kulissen, was sich da abspielt, dass sich da was zusammenbraut. Aber Gott passt auf und er schläft nicht. Und der Engel des Herrn ist da, denn er hat den Auftrag, auf das Volk aufzupassen. Und er steht da mit dem bloßen Schwert. Und sobald Bileam sich in den Weg stellt, dann haut er drauf. Das ist sein Auftrag, das geht nicht anders, denn der gerechte Gott hat das so bestimmt. Und hier, das finde ich so spannend, gibt es eigentlich so ein großes Dilemma, ein großes Drama, das sich zuspitzt. Denn auf der einen Seite ist das Volk, das Gott beschützt, und auf der anderen Seite ist da Bileam, der auch ein Kind Gottes ist, das jetzt aber auf einem falschen Weg ist. Und Gott hat kein Wohlgefallen an dem Tod des Gottlosen, heißt es, aber er hat auch kein Wohlgefallen an dem Tod seines Kindes, das jetzt auf einem falschen Weg ist und eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und um aus diesem Dilemma rauszukommen, um Bileam nicht umbringen zu müssen und ihm noch eine Chance zu geben, benutzt er diesen Esel oder diese Eselin, damit sie diesem Engel ausweicht oder nicht weitergeht. Und diese verfahrene Situation, wie sie hier Bileam erscheint, dass es so nicht weitergeht. Und was macht der Esel da? Und er ärgert sich und es läuft nicht so, wer will. Das rettet ihm schlussendlich sein Leben. Und Gott löst dieses Dilemma hier auf wunderbare Weise, dass er diesen Esel benutzt, um Bileam zu retten und auch sein Volk weiterhin zu beschützen. Und das zeigt, dass Gott nicht nur über das ganze Volk wacht, sondern auch das einzelne Individuum ihm wichtig ist. Der Einzelne. Das Schaf, das auf dem falschen Weg gekommen ist. Naja, und selbst der Esel, der ja als symbolisch für Starrsinn steht, weiß, wann es Zeit ist, aufzugeben. Nur Bileam nicht. Aber Gott ist gütig und gnädig und geht dem nach. Und ich finde auch interessant der Ausspruch Bileams. In Vers 29. Bileam regt sich auf, redet hier mit der Eselin, ja, und interessant ist ja auch, der ist so im Film, dem fällt das gar nicht auf, dass der Esel jetzt mit ihm spricht, mit einer menschlichen Stimme, und dann sagt er zu ihr, hätte ich nur ein Schwert zur Hand, ich würde dich töten. Ja, Bileam, wo ist dein Schwert? Wo hast du dein Schwert gelassen? Bileam ist ohne Schwert unterwegs. Das Schwert ist in der Bibel ein Bild auf das Wort Gottes. Und Bileam hat nur einen stumpfen Stock. Ja, und er ist losgegangen auf diesen Weg, hat diese Entscheidung getroffen, ohne das Wort Gottes. Er hat sich auf den Weg gemacht, ohne das Wort Gottes, ohne das Schwert, im Herzen und im Kopf. Und treffen wir auch unsere Entscheidung so, machen wir uns oft den Weg, ohne das Wort Gottes in der Hand zu haben. Es heißt ja im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es zeigt mir, welchen Weg ich gehen soll. Und lasst uns nicht ohne Schwert unterwegs sein, so wie Biliam. Denn sonst steht das Schwert uns entgegen. Und das ist ein Problem. Vers 31, da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah den Engel mit dem Schwert in der Hand stehen auf dem Weg. Biliam verneigte sich vor ihm bis zum Boden. Ja, die Situation, dass Biliam und der Esel sich hier vor dem Engel des Herrn verneigen und dieser das auch zulässt, zeigt uns, dass dieser Engel des Herrn, der jetzt hier nicht weiter namentlich benannt wird, eigentlich kein geringerer ist als Jesus selbst. In Hesekiel 34, Vers 11 steht, denn so spricht Gott, der Herr, von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Jesus selbst hat über das Volk Israel gewacht. Er hat hier aufgepasst, dass Biliam nicht den falschen Weg geht. Er ist ihm nachgegangen, immer und immer wieder, hat sich immer und immer wieder in seinen Weg gestellt, ihm in den Weg gestellt. Und Jesus hat das Schwert in der Hand, das bloße Schwert. Das ist die Macht, die Gott ihm gegeben hat. Und einmal wird er dir und mir auch begegnen mit dem Schwert. Und jeder von uns wird sich rechtfertigen müssen und wird anhand des Schwertes, also des Wortes Gottes, gerichtet werden. Und hier ist aber Jesus nicht nur als Richter, sondern als guter Hirte vor allem erstmal unterwegs. Denn seine Intention ist es an erster Stelle, Biliam von dem falschen Weg abzubringen und ihn zu retten und ihn zurückzuholen. Und das macht Jesus. Er ist nicht nur Richter, er ist gleichzeitig auch der gute Hirte, der Retter, der jedem nachgeht und der sich immer wieder in den Weg stellt und der immer wieder gnädig ist und immer wieder sagt, komm zurück auf den richtigen Weg, komm zurück. Gottes Zorn ist da, aber ich bin da und ich stelle mich dazwischen, komm zurück. Und der Engel sprach, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich weiß, der sich dir entgegengestellt hat, weil du auf einem verkehrten Weg bist. Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Hätte sie es nicht getan, dann hätte ich dich mit dem Schwert getötet und sie am Leben gelassen. Ja, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Warum geben wir manchmal den Umständen die Schuld? Warum regen wir uns auf über den oder sie, diese Sache oder jenes? Und wir ärgern uns und wir geben allen möglichen Leuten und allen möglichen Umständen die Schuld in unserer Umgebung. Aber eigentlich ist es doch Jesus, der sich uns in den Weg stellt und der uns was sagen will. Vielleicht sind wir auf einem verkehrten Weg. Vielleicht will Jesus uns einfach was sagen. Es kommt nicht darauf an, ob wir glauben, dass wir auf einem richtigen Weg sind, sondern es kommt darauf an, ob wir in den Augen Gottes auf dem richtigen Weg sind. Im Psalm 139, Vers 23 lesen wir davon und wir dürfen Gott auch bitten und ihn fragen, bin ich auf einem richtigen Weg? Und wenn nicht, dann führe mich auf den richtigen Weg. Ja, Biliam wird das hier klar gemacht. Ne? Er sieht den Engel, der spricht nochmal ganz deutlich zu ihm und sagt ihm, dass er auf einem verkehrten Weg ist. Biliam bekommt nochmal die Gelegenheit umzudrehen, umzukehren, ganz, ganz deutlich. Da sagte Biliam zum Engel des Herrn, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich wusste nicht, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du gegen diese Reise nach Moab bist, kehre ich sofort um. Ja, Biliam tut hier so eine halbe Buße. Er fängt an, doch wieder zu diskutieren und den Willen Gottes irgendwie ja, zu vermatschen. Und er dreht nicht wirklich um. Und Gott sieht das und deswegen sagt er, doch der Engel des Herrn erwiderte, geh mit den Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. So zog Biliam mit den Abgesandten Balaks weiter. Als Balak von Biliams Kommen erfuhr, ging er ihm bis zur Grenze von Moab entgegen und traf ihn in der Stadt Ar am Fluss Arnon. Balak machte Biliam Vorwürfe, warum bist du mir nicht sofort gekommen? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich dich dringend brauche? Du meinst wohl, ich kann dich nicht angemessen belohnen. Also Gott hat Biliam gesehen, seine Einstellung gesehen und er hat einen guten Plan gefasst. Wenn ich Biliam nicht abbringen kann von seinem Weg dann werde ich diesen Fluch, den er vorhat, über mein Volk zu bringen, gar nicht erst verhindern. Er hat sich was viel Besseres überlegt. Er wird diesen Fluch in einen Segen verwandeln. Und er wird Bileam gebrauchen, auch wenn er sich nicht gebrauchen lässt. Aber das hindert Gott nicht. Und Bileam kommt jetzt endlich an, hat über 800 Kilometer Entfernung zurückgelegt. Er hat einen weiten Weg hinter sich. Ja, er hat viel Zeit und viel Möglichkeit gehabt, umzudrehen und nachzudenken. Und er kommt zur Grenze. Und da kommt ihm dieser König Balak schon entgegen, zur Grenze. Also der verlässt sein eigenes Land nicht. Und wäre Bileam in seinem Land geblieben, wäre er diesem König Balak, dessen Name übrigens so viel bedeutet wie Vernichter, niemals begegnet. Aber hier begegnet er ihm. Und Bileam bekommt nicht den Empfang, der ihm so angekündigt wurde mit Fanfaren und dem roten Teppich. Nein, der König kommt, der ist ungeduldig. Die Großen dieser Welt lassen nicht gerne warten. Und der macht ihm Vorwürfe. Wo bist du geblieben? Ich brauche dich. Was denkst du dir, so lange fern zu bleiben? Und er wird blöd angemacht, hier an der Grenze zum Feindesland. Und Bileam hätte sich denken müssen, was mache ich hier? Ganz ehrlich, ich gehe wieder zurück. Gott will sowieso nicht, dass ich hier bin. Und dann werde ich hier doof angemacht. Aber das macht er nicht. Was sagt Bileam? Er sagt, nun bin ich ja hier, aber ich kann nicht einfach sagen, was ich will, sondern nur, was Gott mir eingibt. Gott oder Bileam hat sich hier mittlerweile in seiner langen Reise von Gott entfernt. Hier fehlt ein kleines Wörtchen, nämlich das Wörtchen mein. Er sagt, was Gott mir eingibt, nicht was mein Gott mir eingibt, wie ein paar Verse zuvor noch. Er hat dieses Mein verloren. Gott ist nur noch der Gott für ihn, der allmächtige Gott. Er weiß, dass er ohne ihn nichts tun kann und dass er über allem wacht. Aber es ist nicht mehr sein Gott. Und das, was er hier sagt, ist eigentlich lächerlich. Ne? Er sagt, ich bin jetzt hier, da bin ich nun. Ja, ich stehe jetzt hier an der Grenze, ja, an der Feindesgrenze. Aber ich will nur sagen, was Gott mir eingibt. Also ich mache mit bei euch oder ich will gern mitmachen, aber ich will auch nur sagen, was Gott mir eingibt. Er hinkt hin und her und er macht sich lächerlich. Er ist nicht warm und er ist nicht kalt. Er will und kann nicht. Und das ist blöd. Das ist eine blöde Situation und das zeigt sich hier. Und in seinen Worten, die er da sagt, hätte ihm eigentlich klar werden müssen, das ist ein absoluter Quatsch, was ich hier sage. Ich bin hier, ich will für dich arbeiten, aber ich kann auch nur sagen, was Gott mir sagt. Also, wie sagt es die Bibel? Wir können nicht zwei Herren dienen und das versucht er hier. Jetzt die letzten Verse des Kapitels. Danach zog Balak und Bileam nach Kirjat Husot. Dort opferte der König Rinder, Schafe und Ziegen und mit einem Teil des Fleisches ließ er Bileam und die führenden Männer der Moabiter bewirten. Am nächsten Morgen führte Balak Bileam hinauf nach Bamoth Baal. Von hier aus konnte man den Rand des israelitischen Lagers sehen. Ja, jetzt ist der Point of No Return überschritten. Bileam überschreitet die Grenze und er geht jetzt mit dem König und lässt sich von ihm führen. Er isst von dem Götzenfleisch, das der Balak da opfert, und lässt sich schlussendlich mit auf diese Kultstätte, Opferstätte des Götzen Baal mitführen und schaut von dort eben auf das Volk Israel, das er leider nur aus der Ferne kennenlernt und doch nicht eine enge Beziehung mit ihnen aufbaut, wie es eigentlich hätte sein sollen, ne? Denn er war ja auch ein Diener des lebendigen Gottes. Aber so sieht er sie nur aus der Ferne. Und Bileams Reise begann am Euphrat, einem reißenden, großen, lebensspendenden Fluss, der auch heute noch fließt. Dort, wo Bileams Beziehung zu Gott noch intakt war, dort, wo er Gottes Stimme noch vernommen hat, nach seinem Willen gefragt hat, wo sein geistliches Leben floss. Und angekommen ist er am Arnon, einem kleinen läppischen Grenzfluss, der ins Tote Meer mündet. Und genauso wie dieser Fluss Arnon mittlerweile heute ein Trockental ist. Man nennt ihn den Wadi Mutschib oder auch den Grand Canyon Jordaniens. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wenn es regnet, dann fließt da ein bisschen Wasser, aber sonst ist es trocken, ausgedörrt. Und genau so ist Bileams geistliches Leben ausgetrocknet, ausgedörrt. Und diese Reise, diesen Weg, den er gemacht hat, hat ihn von einem geistlich Lebendigen zu einem geistlich Toten werden lassen. Und er hat die ganzen Warnungen, die Gott ihm gegeben hat, die ganzen Gelegenheiten, die Gott ihm gegeben hat, in den Wind geschlagen. Und wenn ich richtig gezählt habe, dann hat er hier in diesem Kapitel 7-mal die Chance bekommen, von Gott umzudrehen. Aber er wollte nicht. Und die Bibel sagt, das ist der Weg Kains und der Weg Bileams, die es besser wussten und die Gelegenheiten von Gott bekamen, aber nicht umdrehen wollten und auf ihrem Weg geblieben sind. Judas 1, Vers 11 steht, wie Bileam haben sie sich für den verkehrten Weg entschieden, weil sie sich davon Gewinn erhofften. Also vielleicht ist es für uns Zeit aufzugeben, weil sich Jesus uns in den Weg stellt. Und wir müssen aber die Chance wahrnehmen. Und das ist eigentlich alles. Wir müssen die Chance wahrnehmen. Und ich finde, das hat mich sehr angesprochen, wie viele Gelegenheiten Bileam hier bekommen hat und wie viele Chancen er bekommen hat, wie Jesus ihm nachgeht, wie Gott ihm nachgeht und ihm so viele Gelegenheiten gibt in unterschiedlichen Formen, dass er ihm klar zu ihm spricht, dass ein Esel zu ihm spricht, dass Umstände zu ihm reden. Aber alle diese Umstände, alles wirft er über Bord, weil er eben diesen weltlichen Lohn und diese Ehre vor Augen hat, die er gerne haben möchte. Und wir lesen auch davon, dass Bileam niemals zurückgekehrt ist an den Euphrat. Ja, er ist dort geblieben in dieser Gegend und ist schlussendlich auch dort untergegangen und wurde tatsächlich auch mit dem Schwert getötet. Das Wort Gottes hat ihn gerichtet. Und wenn uns Lebenssituationen verzwickt und holprig erscheinen, dann lasst uns Gott fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und Gott, wenn wir aber auf diesem Weg sind, dann wacht er über uns, wie er über das Volk gewacht hat. Und da konnte keiner was. Ja, und die haben davon nichts geahnt. Die haben sich ausgeruht, die haben geschlafen. Und Gott hat aufgepasst. Und er hat, lest es ruhig weiter, oder wir kennen das auch, diesen Fluch, den Bileam aussprechen wollte, in einen Segen umgewandelt. Und nicht nur einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 129, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Amen.